Stellen Sie sich manchmal die Frage, was in einer Risikobeurteilung alles berücksichtigt werden muss und wer sich eigentlich um Themen wie Blitzschutz, Hochwasser oder Erdbeben kümmert? Genau mit dieser Frage sind wir in Teil 1 gestartet. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Teil 2 unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Ich bin Florian Schmieder von der GFT-Akademie. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge mehr. In der letzten Folge haben wir die Grundlage gelegt. Wir haben über Rollen gesprochen, über Liefer-, System- und Verantwortungsgrenzen und darüber, warum genau diese Klarheit darüber entscheidet, ob ein Projekt sauber läuft oder später teuer wird. Heute wird es praktischer. Wir schauen uns an, wie unklare Rollen und Annahmen ganz konkret zu Sicherheitslücken führen können. Zum Beispiel bei Blitz und Überspannung, Hochwasser, Erdbeben oder Änderungen an Steuerungen. Und wir sprechen darüber, wie solche Risiken in Systemprojekten entstehen, warum sie oft niemand betrachtet und wie sie sich elegant beherrschen lassen. Damit steigen wir in Teil 2 ein und beginnen mit einer entscheidenden Frage. Wieso sind klare Anforderungen so wichtig? Gleich vorneweg, Naturereignisse wie Blitz, Hochwasser, Erdbeben oder extreme Temperaturen sind keine Randnotiz. Und es sind auch keine reinen Gebäude- oder Versicherungsfragen. In Wirklichkeit können diese Themen sehr schnell Sicherheitsfunktionen beeinflussen. Der Kern ist, wenn äußere Einwirkungen dazu führen können, dass Schutzmaßnahmen ausfallen oder neue Gefährdungen entstehen, dann gehört das in die Systembetrachtung, inklusive Risikobeurteilung, Nachweise und Dokumentation. Schauen wir uns das an drei Beispielen an. Beispiel 1. Blitzeinschlag und Überspannung. Ein Blitzeinschlag muss nicht direkt in die Maschine gehen, um Wirkungen zu entfalten. Überspannung können über Versorgungsleitungen oder Datenleitungen weiterwirken. Das wiederum führt zu Ausfall von Sensorik, Fehlerzuständen in Steuerungen, Störungen in sicherheitsbezogenen Funktionen, unkontrollierten Wiederanläufen oder dem Verlust von Überwachungsfunktionen. Und wenn das Projekt mit dem Satz startet, die Elektroinstallation ist bauseitig, dann passiert häufig Folgendes. Niemand betrachtet die Systemwirkung. Wichtig zur Einordnung, ein Blitzeinschlag selbst ist typischerweise keine direkte Zündquelle im Sinne des Explosionsschutzes. Die daraus resultierenden Störungen können aber sehr wohl ATEX-Schutzmaßnahmen beeinflussen. Genau deshalb gehört das Szenario in die Systemrisikobetrachtung. Der Planer liefert vielleicht ein Blitzschutz- oder Überspannungskonzept. Aber wer übersetzt das in Anforderungen an das Gesamtsystem? Wer prüft, ob Teilprodukte geeignet sind? Und wer dokumentiert die Voraussetzungen? Ohne Rollenklärung bleiben diese Fragen offen. Beispiel 2. Hochwasser. Hochwasser ist nicht nur Wasser in der Halle. Es kann bedeuten, elektrische Betriebsmittel werden geflutet. Schutzarten reichen nicht mehr aus. Schallschränke stehen zu niedrig. Entwässerung oder Rückstau wurden nicht bedacht. Und nach dem Ereignis selbst ist unklar, wie geprüft und wieder angefahren werden darf. Wenn der Planer Hochwassergefährdung benennt, wird daraus schnell eine Anforderung an Aufstellung, Schutzmaßnahmen und Wiederanlaufkonzept. Wenn das niemand übernimmt, bleibt es eine Notiz bis zum Ereignis. Und dann ist es häufig schon zu spät. Beispiel 3. Erdbeben oder erhöhte Schwingungsbeanspruchung. In manchen Regionen der Welt ist es relevant, in anderen nicht. Aber der Mechanismus ist entscheidend. Erdbebenanforderungen betreffen Befestigungskonzepte, Standsicherheit, Rohrleitungsführung, flexible Übergänge, Schwingungsbeanspruchung für Komponenten, Ausfallrisiken und Notfallstrategien. Wenn solche Anforderungen vorliegen, muss klar sein, wer übersetzt das in Spezifikationen? Wer prüft die Eignung? Und wer dokumentiert den Nachweis? Wenn das nicht geklärt ist, endet es oft in Nachrüstungen. Häufig leider kurz vor Abnahme. All diese drei Beispiele zeigen, der Hersteller eines Teilproduktes liefert oft ein Standardprodukt. Ob es unter diesen Randbedingungen geeignet ist, muss im Detail geklärt werden. Und wenn es nicht geeignet ist, muss definiert sein, wer passt es an, wer weist nach und wer dokumentiert. Auch das gehört zur Rollenverteilung. Ein wichtiger Praxiszusatz zu diesen drei Beispielen: Der Planer selbst hat keine CE-Pflicht. Er liefert jedoch Annahmen, die Pflichten bei Hersteller und Integrator auslösen. Genau deshalb brauchen wir eine saubere Annahmen- und Schnittstellenliste. Risikokette als Praxisbeispiel. Um das Ganze etwas greifbarer und praxisnaher zu bringen, möchte ich es als möglichst reales Szenario verpacken. Die Ausgangslage. In einer Halle werden Prozesse betrieben, bei denen Staub entsteht. Dieser Staub ist nicht einfach nur lästig, sondern kann, je nach Stoff und Konzentration, explosionsfähig sein. Es wird daher eine Absaugung oder ein Fördersystem eingesetzt, das die staubhaltige Luft oder das Staub-Luft-Gemisch führt. In solchen Systemen sind häufig mehrere Schutzkonzepte miteinander verknüpft. Konstruktive Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Druckentlastung und Entkopplung, organisatorische Maßnahmen, zum Beispiel Reinigungspläne, Überwachungsmaßnahmen, zum Beispiel Druck- oder Funkenüberwachung und elektrische Maßnahmen, zum Beispiel Erdung und Potenzialausgleich. Nun kommt die Frage, was hat das jetzt alles mit einem Blitzeinschlag zu tun? Wenn man nur auf die einzelnen Lieferungen schaut, scheinbar wenig. Wenn man auf das gesamte System schaut, sehr viel. Eine mögliche Risikokette kann so aussehen. Erstens, das äußere Ereignis, ein Blitzeinschlag oder eine Überspannung in der Energieversorgung. Das führt zu zweitens, einer Systemwirkung. Die Störung oder der Ausfall von Steuerung, Sensorik oder Überwachungselementen. Drittens, die Folge, Schutzfunktionen sind teilweise und zeitweise nicht mehr wirksam oder verhalten sich anders als erwartet. Viertens, Prozesszustand. Staubkonzentration und Betriebszustände liegen gerade ungünstig. Fünftens, Sekundärereignis. Eine Zündquelle entsteht oder eine Schutzmaßnahme reagiert nicht wie geplant. Sechstens, das Ergebnis. Ein Ergebnis, das man im Projektstart nie als Blitzthema wahrgenommen hätte, wird zu einer deutlichen Sicherheitsfrage mit explosivem Ergebnis. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass jeder Blitz automatisch ein Problem ist. Es heißt aber, wenn die Systemwirkung nicht bewertet und nicht beherrscht wird, entsteht eine Lücke im Sicherheitskonzept. Und jetzt kommt der Rollennebel. Der Planer sagte, Blitzschutz ist vorgesehen. Die Elektroinstallation sagte, Überspannungsschutz ist eingebaut. Der Lieferant sagt, unser Produkt funktioniert bei normaler Versorgung. Und der Integrator sagt, wir haben alles verbunden. Der Betreiber fragt, aber das wurde doch so abgenommen. Aber wer hat die Kette als Kette betrachtet? Wenn das niemand getan hat, dann ist es keine technische Kleinigkeit, sondern eine systematische Lücke. Diese Risikokette zeigt eindrücklich, wie äußere Einwirkungen zu sicherheitsrelevanten Folgen führen können, wenn niemand das Gesamtsystem betrachtet. In genau solche Mechanismen finden wir nicht nur bei Absauganlagen, sondern in vielen anderen Projekten ebenfalls. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt ein paar weitere Beispiele aus der Praxis zeigen. Unterschiedliche Szenarien, gleiche Grundproblematik, unklare Rollen, fehlende Annahmen und unscharfe Systemgrenzen. Erweiterte Praxisbeispiele aus Projekten. Beispiel A, die Roboterzelle, wenn Schutztechnik und Betriebsarten nicht zusammenpassen. Auch bei einer Roboterzelle entsteht selten eine Einzellieferung. Denn ein Lieferant liefert den Roboter, ein anderer liefert den Greifer, die Schutztechnik kommt von einem dritten Anbieter und die Steuerung programmiert der Integrator. Genau hier beginnt Systemanfälligkeit. Eine mögliche Risikokette? Erstens der Auslöser. Die Betriebsartenlogik ist zwischen Robotersteuerung, Sicherheitssteuerung und externem Schutzzaun nicht abgestimmt. Zweitens Systemwirkung. Eine Tür ist mechanisch verriegelt, aber elektrisch falsch eingebunden. Der Nothalt wirkt nicht durchgängig auf alle sicherheitsrelevanten Antriebe und der Scanner schaltet zwar ab, aber die Rücksetzlogik ist unklar. Drittens die Folge. Der Roboter kann in einer falschen Betriebsart weiterlaufen oder unerwartet neu anlaufen. Viertens sekundäres Risiko. Der Bediener steht bereits im Schutzbereich oder greift in die Anlage. Das Schutzkonzept arbeitet nicht so, wie im Gesamtsystem vorgesehen, der Bediener wird verletzt. Die Ursachen? Die Liefergrenze wurde als Systemgrenze interpretiert. Es gab keine Instanz, die Betriebsarten, Nothalt und Verriegelungen systemweit zusammengeführt hat. Und der Integrator war nicht benannt oder funktional nicht in der Lage, die Gesamtlogik zu bewerten. Auch hier gilt, Sicherheitsfunktionen müssen systemweit wirken, inklusive Betriebsarten, Verriegelungen, Nothalt und Diagnose. Beispiel B. Steuerungsmodernisierung. Wir tauschen doch nur den Schaltschrank. Ein Klassiker. Man ersetzt einen Schaltschrank, nimmt neue Antriebe, ändert Software und ist überzeugt, es handle sich dabei um reine Instandhaltung. Eine mögliche Risikokette? Erstens, der Auslöser. Neue Antriebe haben andere Reaktionszeiten, andere Diagnosemeldungen und andere Sicherheitsmodule. Zweitens, Systemwirkung. Dadurch reagiert die Schutzfunktion anders als bisher. Betriebsartenumschaltungen wirken anders oder verzögert. Sicherheitsketten erzeugen neue Abhängigkeiten. Drittens, die Folge. Der Schutzgrad der Maschine ist nicht mehr der gleiche wie vor dem Umbau. Viertens, sekundäres Risiko. Stillstände werden anders erkannt. Antriebe laufen nach einem Fehler anders aus und die alte Risikobeurteilung gilt nicht mehr. Die Ursache? Niemand bewertet die Systemwirkung der Änderung. Der Betreiber glaubt an Instandhaltung, der Lieferant glaubt an eine neue Maschine. Es gibt keinen definierten Prozess zur Bewertung der Änderungen. Wichtiger Hinweis: Solche Eingriffe können zur wesentlichen Veränderung führen. Dann wird derjenige, der die Änderung verantwortet, zum Hersteller der Gesamtheit. Mit allen Pflichten, also Risikobeurteilung, Unterlagen und Konformitätserklärung. Beispiel C: Medienversorgung, Druckluft und Vakuum als Systemrisiko. Druckluft, Vakuum oder Kühlwasser werden in Projekten gerne als bauseitige Infrastruktur betrachtet. Die Maschinen hängen ja nur irgendwie daran. Dass die Versorgung bereits ein eigenes System ist, wird häufig nicht betrachtet. Aber genau hier entstehen kritische Wechselwirkungen. Die mögliche Risikokette? Erstens der Auslöser. Die zentrale Druckluftversorgung fällt teilweise aus oder liefert Werte außerhalb des Betriebsbereiches. Zweitens, Systemwirkung. Die Aktoren der betroffenen Maschine schalten nicht mehr sauber. Ventile bleiben hängen. Sicherheitsfunktionen erreichen ihre Schaltpunkte nicht. Und Unterdruck reicht nicht mehr für Greifer oder Haltesysteme. Drittens, die Folge. Maschinen gehen in undefinierte Zustände, teilweise sicher, teilweise unsicher. Viertens, sekundäre Risiken. Greifer verlieren Werkstücke. Bewegungen stoppen nicht wie vorhergesehen. Bauteile werden unkontrolliert abgelegt. Und weitere Folgefehler können zu Gefährdungen führen. Die Ursache? Der Planer liefert Annahmen, aber niemand übersetzt sie in technische Anforderungen. Die Medienversorgung wird als Gebäudetechnik gesehen, obwohl sie Teil der Betriebs- und Schutzfunktionen ist. Die Systemgrenze wird falsch gezogen. Praxistipp: Planer liefern Annahmen, die CE-Pflichten bei Hersteller und Integrator auslösen können. Deshalb sind in der Annahmenliste verbindlich festzuhalten, Druckbereiche, Reinheit, Redundanz, Abschaltlogik oder Wiederanlauf. Beispiel D. Hochwasser und elektrische Anlagen. Das trifft doch nur den Keller. Ähnlich wie der Blitz gilt auch Hochwasser oft als Randthema. Dabei erzeugen überflutete elektrische Anlagen sehr schnell sicherheitsrelevante Folgewirkungen. Wenn Schaltschränke, Pumpen oder Steuerungen in gefährdeten Bereichen installiert werden, kann ein Hochwasser zu unkontrolliertem Wiederanlauf oder gefährlichen Zuständen führen. Eine mögliche Risikokette hier: Erstens der Auslöser. Wasser dringt in den Aufstellbereich von Schaltschränken, Pumpen oder Steuerungen ein. Zweitens die Systemwirkung. Bauteile werden feucht oder geflutet. Sicherheitssteuerungen fallen aus. Diagnosemeldungen sind im Fehlerfall nicht mehr zuverlässig. Drittens die Folge. Nach einem Hochwasser ist unklar, wie geprüft, gereinigt oder wieder angefahren werden darf. Viertens sekundäre Risiken. Maschinen fahren unkontrolliert wieder an, Schutzfunktionen reagieren falsch oder verzögert. In Anlagen mit energietechnischen oder chemischen Risiken kann das zu massiven Sicherheitsproblemen führen. Die Ursache? Planerannahmen wurden nicht in technische Anforderungen übersetzt. Schutzarten oder Aufstellhöhen wurden nicht projektweit verbindlich gemacht. Und Wiederanlaufkonzepte wurden nie definiert. Wo solche Risiken verschwinden. Sie haben noch nie von einer solchen Situation gehört? Dann hat entweder jemand seinen Job richtig gut gemacht oder diese Risiken wurden unter den Teppich gekehrt. Denn solche Risiken verschwinden typischerweise in einer von drei Schubladen. Schublade 1, das ist Gebäudetechnik. Dann fühlt sich der Maschinenlieferant dafür nicht zuständig. Schublade Nummer 2, das ist Elektro. Dann reduziert man es auf Ableiter und vergisst die Systemwirkung. Schublade Nummer 3, das ist Betreiberverantwortung. Dann wird organisatorisch wegdelegiert ohne eine Nachweisführung. Ganz wichtig, die Lösung ist nicht, dass jeder alles bewertet. Die Lösung ist, dass klar ist, wer Systemrisiken einsammelt, bewertet und Maßnahmen ableitet. Und das ist eine typische Integratoraufgabe, aber nur dann, wenn diese Rolle vertraglich existiert und mit Pflichten ausgestattet ist. Fazit für Vertrags- und Dokumentationsanforderungen. Diese Beispiele zeigen deutlich, dass eine klare Rollenverteilung bei solchen Projekten zwingend erforderlich ist, um am Ende ein CE-konformes System zu haben. Nehmen Sie daher die folgenden Punkte in zukünftige Projekte mit auf. Erstens, es muss eine Annahmeliste geben. In der Annahmeliste muss stehen, welche äußeren Einwirkungen sind relevant. Blitz, Überspannung, Hochwasser. In der Schnittstellenliste muss stehen, welche Schutzfunktionen hängen an welcher Energieversorgung und welche Ausfallbilder sind relevant? Drittens, in den Abnahmekriterien muss stehen, welche Nachweise werden vorgelegt, dass Schutzfunktionen auch unter definierten Störungen sicher reagieren oder dass Störungen zu einem sicheren Zustand führen. Viertens, in der Rollenmatrix muss stehen, wer bewertet das und wer dokumentiert es. Ja, das klingt nach Aufwand, ist aber in der Regel deutlich günstiger als der Streitfall oder Nachrüsten. Die Rolle des technischen Redakteurs. Falls Sie jetzt aber denken, ich bin bloß ein technischer Redakteur, das ist nicht mein Job, muss ich Sie in gewisser Weise enttäuschen. Denn gerade die technische Redaktion kann hier eine wichtige Rolle spielen. Denn technische Redakteurinnen und Redakteure sind oft die Ersten, die merken, dass Rollen unklar verteilt sind. Warum? Weil sich das in Lücken in der Dokumentation zeigt. Typische Signale sind, es gibt keine klare Aussage zu einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Gesamtsystems. Oder Schnittstellen sind nicht beschrieben oder gar widersprüchlich. Oder es fehlen Annahmen, zum Beispiel zur Umgebung oder zur Infrastruktur. Oder Restrisiken werden benannt, aber ohne zu sagen, wer diese mit Maßnahmen beseitigt. Oder Lieferantendokumentationen passen nicht zusammen oder widersprechen sich. Und spätestens, wenn Sie eine Gesamtbetriebsanleitung erstellen sollen, wird klar, eine Anleitung kann nicht vollständiger sein als das Projektwissen, das man Ihnen gibt. Darum ist das Thema Rollenklärung für die technische Dokumentation kein Fremdkörper. Es ist die Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt eine belastbare Anleitung erstellen können. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Sie müssen nicht die Rolle des Integrators übernehmen, sondern Sie sind die Alarmanlage, die anschlägt, falls es Lücken in der Dokumentation durch unklare Rollen gibt. Sie können das Ganze entdecken und melden, bevor es zu spät ist. Werkzeuge, die in der Praxis wirklich helfen. Um diese Situation von vornherein zu vermeiden, möchte ich Ihnen außerdem 5 Werkzeuge an die Hand geben, die sehr konkret in Projekte eingesetzt werden können. Dazu habe ich Ihnen Beispiele anhand unserer Absauganlage erstellt, die Sie über die Links in den Shownotes oder auf unserer Website direkt herunterladen können. Werkzeug Nummer 1, die Rollenmatrix. Die Rollenmatrix ist eine Tabelle. Aufgaben in Zeilen, Rollen in Spalten. Und pro Aufgabe steht genau eine Stelle als verantwortlich drin. Im Beispiel stehen wichtige Aufgaben, die in einer CE-nahen Rollenmatrix nicht fehlen sollten. Zum Beispiel 1. Die Festlegung der Systemgrenze. Was gehört zur Gesamtheit? 2. Die Integration der Sicherheitsfunktionen, Nothalt, Betriebsarten, Verriegelungen, Überwachungen. 3. Bewertung äußerer Einwirkungen. Blitz, Hochwasser, Erdbeben, Temperatur, Korrosion, je nach Projekt. 4. Zusammenstellen der technischen Unterlagen. 5. Verantwortung für die Gesamtbetriebsanleitung oder für klare Integrationsinformationen. 6. Abnahmeplanung und Abnahmeprotokoll. 7. Regelung des Änderungsprozesses. Wenn diese Matrix fehlt, haben Sie später viele Diskussionen, wer für was zuständig ist oder auch war. Wenn sie existiert, haben Sie zumindest eine gemeinsame Basis. Werkzeug Nummer 2, die Annahmeliste. Die Annahmeliste beantwortet dringende Fragen zum Standort. Welche Randbedingungen gelten? Wer hat diese Randbedingungen geliefert? Wer hat sie geprüft und freigegeben? Und was passiert, wenn sich diese Randbedingungen ändern? Beispiele für Annahmen: Netzqualität und Überspannungsschutzkonzept, Aufstellorte und Hochwasserannahmen, Befestigung und Lastannahmen, Umgebungseinflüsse wie Staub, Feuchte, Korrosion oder organisatorische Rahmenbedingungen, zum Beispiel Wartungsintervalle oder Qualifikationen. Diese Liste ist Gold wert, weil sie spätere Diskussionen verhindert. Insbesondere, wenn es zu Extremsituationen wie in unserem Beispiel kommt. Die Anlage explodiert aufgrund eines Blitzanschlags. Und wer ist schuld? Viele Streitpunkte beginnen mit einem Streit über Annahmen, die jedoch von vornherein klar waren, die offensichtlich sind, da wir an einem Fluss sind und so weiter. Vermeiden wir das mit einer solchen Liste gleich von Anfang an. Werkzeug Nummer 3, die Schnittstellenliste. Die Schnittstellenliste ist die Landkarte des Systems. Sie enthält alle mechanischen Schnittstellen, elektrischen Schnittstellen, steuerungstechnische Schnittstellen, medientechnische Schnittstellen, sicherheitstechnische Schnittstellen, organisatorische Schnittstellen, zum Beispiel Zuständigkeiten für Wartungszugänge oder Freigaben. Wichtig ist dabei, pro Schnittstelle definieren Sie Übergabepunkt und Verantwortlichkeit. So sehen Sie schnell, wo in einem Projekt Dinge zusammenhängen oder übergeben werden. Und können auch bei Änderungen schneller nachvollziehen, welche Bereiche betroffen sind. Werkzeug Nummer 4, das Dokumentationspaket. Statt der Lieferant liefert eine Anleitung, brauchen Sie am Ende ein Dokumentationspaket. Es sollte alles beinhalten, was zum neuen System gehört. Zum Beispiel die Betriebsanleitung für das Teilprodukt, Montage- oder Integrationsinformationen, die Schnittstellenbeschreibung, Angaben zu Voraussetzungen und Grenzen der Gesamtheit. Ein Wartungs- und Prüfkonzept. Liste der Restrisiken und der erforderlichen Maßnahmen im Umfeld. Und je nach Projekt kommt noch hinzu, Nachweise von Schutzfunktionen, Prüfprotokolle und ein Abnahmeprotokoll. Mit einer solchen Checkliste ist schnell ersichtlich, welche Dokumente noch fehlen, wer gegebenenfalls eine Bringschuld hat und welche Dokumente für die CE-Kennzeichnung des Gesamtsystems noch ausstehend sind. Werkzeug Nummer 5: Abnahme- und Änderungsprozess. Eine Abnahme bedeutet nicht, die Anlage läuft. Eine Abnahme bedeutet, vereinbarte Kriterien sind erfüllt und dokumentiert. Dabei ist der Änderungsprozess ebenfalls ein wichtiger Punkt. Denn wie oft ändern sich bei solchen Projekten Annahmen und Rahmenbedingungen? Auch das ist häufig ein Problem. Auf den letzten Drücker kommt noch eine neue Funktion hinzu, da etwas übersehen wurde oder der Kunde diese Funktion noch wünscht. Wer kümmert sich darum? Was bedeutet das für die Verantwortlichkeiten und Kosten? Und wie hängt es im Gesamtsystem zusammen? Dieses Dokument muss daher beinhalten, welche Kriterien sind abnahmerelevant? Wie werden diese überprüft und wie dokumentiert? Wer ist alles bei der Abnahme dabei? Bis wann dürfen Änderungen eingereicht werden? Wer bewertet Auswirkungen von neuen Änderungen? Wer aktualisiert die Unterlagen? Und wer gibt letzten Endes die Änderungen frei? Wenn diese Punkte nicht klar geregelt sind, wird es Änderungen bis kurz vor Abnahme geben. Fristen können nicht eingehalten werden. Und ganz am Ende steht die Frage, wer steht dafür gerade und wer bezahlt das Ganze? Diskussionen sind dabei vorprogrammiert und zwar bei jeder noch so kleinen Änderung. Das endet nicht nach der Abnahme. Denn wenn später etwas am System verändert wird, kann diese Änderung dazu führen, dass eine wesentliche Veränderung vorliegt und der Betreiber wird zum Hersteller. Auch hier sollte klar geregelt werden, wer etwas ändert und welche Rolle wer innehat. Abschluss. Rollenklärung ist Sicherheitsarbeit. Wie Sie sehen, ist die Rollenklärung in solchen Projekten extrem wichtig. Wenn Rollen unsauber sind, ist das nicht nur ein Vertragsproblem. Es kann ein Sicherheitsproblem werden. Denn viele Risiken entstehen nicht, weil jemand schlechte Technik verbaut, sondern weil niemand die Verantwortung für das Zusammenspiel übernimmt. Und der Planer ist dabei kein Randakteur. Er liefert Annahmen, die in Anforderungen, Maßnahmen und Dokumentation übersetzt werden müssen. Gerade bei Naturereignissen wie Blitz, Hochwasser oder Erdbeben. Und technische Redakteurinnen und Redakteure sind nicht nur die, die die schreiben. Sie sind oft die Ersten, die Lücken sehen, weil sich die Lücken in der Dokumentation zeigen. Wenn Sie also gerade ein Projekt starten, egal ob neue Halle, neue Linie, Modernisierung oder Erweiterung, dann nehmen Sie sich Zeit für das Definieren der Systemgrenze, die Festlegung der Rollenmatrix, die Erstellung einer Annahmenliste, die Erstellung einer Schnittstellenliste, die Vereinbarung der Abnahmekriterien und die Festlegung eines möglichen Änderungsprozesses. Das klingt nach Bürokratie. In Wahrheit ist es Projektbeschleunigung, weil Sie spätere Schleifen dadurch vermeiden können. Und das war's für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, teilen Sie ihn mit Kolleginnen und Kollegen und schauen Sie in die Shownotes für weitere Informationen. Wenn Sie selbst vor der Herausforderung stehen, Ihre technische Dokumentation zu verbessern oder CE-konform aufzusetzen, kontaktieren Sie uns. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und denken Sie daran, Dokumentation wirkt, früher oder später.